Es ist der 23.02. Wir sind Medienlos, der Podcast, und wir berichten heute über die Wahlen, vielmehr über die Aussichten der Koalition und die Modelle in Berlin. Ja, Berlin hat zum wiederholten Male gewählt. Wir haben es probiert ein zweites Mal, da hat es augenscheinlich ganz okay geklappt, ne?
Okay, ja, aber wieder ein paar Briefwahlstimmen erstmal vergessen und dann später nochmal ausgezählt. Und
ja, aber da bin ich mir nicht sicher, ob das nicht Sachen sind, die sowieso hin und wieder einfach mal vorkommen.
Ja, ja, klar, aber wenn man natürlich genau hinguckt, weil es schon mal richtig schief gelaufen ist, dann...
Zumal man so vorgeprescht ist, ja, und gesagt, wir machen jetzt eine fehlerlose Wahl, also wir machen jetzt eine funktionierende Wahl.
Ja, na gut, aber das hat der neue Wahlleiter ja auch gesagt, dass irgendwo knackt es immer so ein bisschen, aber genau, dass es halt im Rahmen bleibt. Aber nachdem die ausgezählt wurden, waren ja die Stimmen zwischen SPD und den Grünen so knapp, dass sie nochmal den ganzen Bezirk da nochmal ausgezählt
haben. Ja, vielleicht sollten wir vorher, bevor wir die Kleinigkeiten so besprechen, also kurz mal in die Zahlen gehen. Also das Endergebnis war ja so, dass die CDU 28,2%, die SPD 18,4%, die Grünen auch 18,4, da gab es ja nur eine Stimmendifferenz von wenigen Stimmen, von unter 100 mittlerweile.
Also jetzt sind es, glaube ich, nur noch 92,
genau, oder so. Also wir haben noch unter 100 Stimmendifferenz, deswegen auch die gleichen Prozentzahlen. Die Linke kommt noch auf 12,2. Ich habe jetzt mal nur diese Parteien, die jetzt auch in der Koalition, die AfD ist jetzt auch, aber die interessiert mich jetzt mal für unser Gespräch nicht, weil die ja nicht koalitionsrelevant sind. Und wir können da kurz mal auf die Gewinne und Verluste gehen.
Also die AfD können wir links liegen lassen jetzt.
Die AfD lassen wir links liegen, da würden die sich sicher freuen über diesen Begriff. Aber interessant ist die Gewinn- und Verlustrechnung. Und wir können uns auch darüber unterhalten, von wo nach wo sich was verschoben hat. Also von der Kennzahl her, das ist jetzt der langweilige Teil in diesem Gespräch natürlich. Die CDU gewinnt 10% dazu, 10,2 ganz genau.
10% Punkte.
Ja, ja, genau. Die
Unterschied, mathematisch.
Dankeschön. Die SPD verliert 3 Prozentpunkte, die Grünen nur 0,5, was ich interessant finde. Da merkt man, was sie für eine wirklich stabile Basis haben. Die Linke muss sich mit einem Abschlag von 1,9 Prozentpunkten abfinden. Das ist eine ganze Menge. Und das ist rechnerisch, wenn man so querrechnet, ja noch nicht das, was die CDU dazu gewonnen hat. Jetzt muss man sagen, die FDP ist nicht eingezogen. Dementsprechend, die hatten auch mal ein paar mehr. Und wenn man das wieder zusammenrechnet, kommt man auf eine relativ ähnliche Höhe. Ja. Wie bewertest du das? Wir hatten bei der ersten, bei der Ursprungswahl 75% Wahlbeteiligung. Jetzt in der Wiederholung nur 65.
Was eigentlich nicht schlecht war.
Die Berliner Verhältnisse gut. Jetzt haben wir 65. Also, das
ist sehr traurig, finde ich.
Ja, aber guck mal, die Differenz. Und wenn du dir diese Stimmen oder die Wahlbeteiligung ansiehst, dann mach dir mal klar, was das auch auf das Stimmenprozentvolumen ausmacht. Mhm. Wenn 10% oder wenn 10% der Berliner nicht zur Wahl gehen, ist das erstmal eine Aussage. Nicht wählen ist eine Aussage, auch wenn das viele mal nicht wahrhaben wollen. Ich glaube, eventuell, wenn diese Leute gegangen wären, das ist jetzt natürlich Kaffeesatzleserei, vielleicht wäre es für einige Parteien noch viel deutlicher geworden.
Ja.
Na, also man muss sagen, die Leute sind natürlich in Berlin jetzt gerade nach Silvester ein bisschen Politik satt, was sie sich da anhören dürfen. Ich glaube auch, dass der große Ausschlagpunkt für die CDU war Silvester. Ich glaube, das hat denen wirklich Stimmen in die Tasche gespürt.
Ja, und halt auch das, was, glaube ich, in letzter Zeit dann Frau Jarasch so veranstaltet hat mit ihrer Verkehrspolitik und die Klimakleber, dass sich doch da jetzt einige doch sehr stark auf den Schlips getreten fühlen, die sonst sich auch gesagt haben, ach naja, die Grünen kann man auch mal wählen. Aber
die sind ja auch thematisch nicht völlig unwählbar. Ich würde gar nicht,
nein.
Ich unterhalte mich da mal ganz oft und dann viele, weil die so eine Anti-Auto-Partei geworden sind und jetzt so eine Pro-Kriegspartei, da sind viele dann in der Lage und sagen so, ja, die sind unwählbar geworden.
Nein, das nicht. Aber sie sind halt schon ganz schön vorgeprescht und das kommt halt nicht bei allen gut an, vor allen Dingen nicht bei denen, die halt doch mal aufs Auto angewiesen sind. Und wenn man halt nur eine Politik für den inneren S-Bahn-Kreis macht, wo bei uns ist es halt der S-Bahn-Ring, der sozusagen mal ausschlaggebend ist für die Tarifzonen und wo man halt auch sagen kann, innerhalb des inneren Rings, S-Bahn-Rings, haben wir ein hervorragendes Angebot in Berlin an Bussen, Bahnen, Straßenbahnen, S-Bahnen. Also da kann man sich nicht...
Obwohl es da muss ich ein bisschen widersprechen, es gibt einen S-Bahn-Ring, und es gibt auch einen inneren S-Bahn-Ring. Und auch an der, wenn man die Grafik ein bisschen feiner betrachtet, also es gab ja diese Wahlgrafik, und da hat man ja etwas sehr genau gesehen. Man hat diesen S-Bahn-Ring gehabt, und dieser S-Bahn-Ring war rot-grün gewählt, genau. Und sehr stark grün. Ne? Ja. Und außerhalb dieses S-Bahn-Ringes verteilte sich das dann auf die CDU, die AfD und andere und
ja, vereinzelte. Hauptsächlich CDU.
Genau, aber vereinzelte so rote Sachen noch. Aber es war sehr klar. Und was heißt das? Man hat einen Bereich herausgehoben und man hat einen Bereich abgehängt. Und wenn man hier in Neukölln zum Beispiel, wenn man am S-Bahnhof Neukölln ist, der S-Bahnhof Neukölln gehört zum S-Bahn-Ring. Und nur weil man am Hermannplatz wohnt, hat man zwar eine gute Verkehrsanbindung, man ist aber nicht in dem inneren S-Bahn-Ring, den wir jetzt gerade meinen. Der innere Ring geht so ab Tempelhof, wenn man jetzt ortskundig ist. Und dann ist man schon in dieser Zone Kreuzberg, Mitte, Friedrichshain, wo sich diese Bezirke aufeinander, die auch potenziell Grün wählen. Und ich will es gar nicht bewerten, diese Grünen-Wählerei. Aber die haben natürlich andere Bedürfnisse, was Autofahren, Verkehrsanbindung, und die haben auch andere Ansichten.
Ja, und aber halt auch in diesem Bereich haben wir, wie gesagt, diese ganzen Verkehrsmittel. Also da muss man nicht weit laufen zur nächsten Bushaltestelle, U-Bahn, S-Bahn und sonst was alles. Nach draußen hin ist es natürlich alles sehr viel weiter. Und, was wir auch schon in manchen Podcasts besprochen haben, in diesem Bereich haben wir eine Vielzahl von Carsharing-Angeboten, die Tretroller da, die Elektroroller, E-Scooter und sonst was alles. Ne? Das ist, wenn man außerhalb dieses Rings schon mal ist, wird es immer dünner und immer schwieriger sozusagen, sich mal so eben fortputz zu bewegen.
Hm. Ja? Ja, also es ist natürlich schwierig. Wir waren ganz oft in der Verkehrspolitik, und ich glaube, für Berlin ist die auch sehr, sehr tragend. Ich würde mal auf was anderes hinaus. Also wir haben diese Wahl jetzt durchbekommen. Die Pannen waren überschaubar, auch wenn es welche gab. Wie du sagst, pannenfrei geht so etwas nicht. Da träumt man sich auch was aus. Obwohl ich es für ein Novum halte, dass eine Wahl in einer so großen Stadt wie Berlin wiederholt werden musste wegen der Pannen. Da habe ich jetzt gar kein Beispiel für. Wann und das in Deutschland in so einer Größe mal vorkommt.
Auch diesmal Wahlbeobachter dabei, ne?
Ja.
Erst haben sie gesagt, dass vielleicht welche kommen, dann hieß es, nein, wir werden doch keine haben. Ja. Und dann gab es aber
doch welche. Dann hat man welche eingeladen, und einige wollten gar nicht kommen.
Und was ich gehört habe, die Wahlbeobachter haben gesagt, dass sie sehr erstaunt waren über die unterschiedliche Handhabung in den einzelnen Bezirken über bestimmte Abläufe. Also sie haben es jetzt nicht genau genannt, aber so wie ich es eben genannt habe, sie waren überrascht, dass es doch so unterschiedlich gehandhabt wird in jedem einzelnen Bezirk wieder.
Ja, und da bin ich auch erstaunt, weil ich eigentlich dachte, so eine Wahl und also die Vorgänge in einem Wahllokal sollten relativ standardisiert sein. Ja, sind sie auch.
Es fängt ja an, dass wir einen, der neue Wahl...
Der
Landeswahlleiter, genau, dankeschön für die Worte. Es gibt einen Landeswahlleiter, also der ist die oberste Instanz. Und dann bedeutet es doch für mich eigentlich immer so wie so ein Trickle-Down-Effekt, also dass es von ihm aus gibt es mehrere
Bezirkswahlleiter,
ne, und von denen, aber dass sozusagen die Direktive sozusagen von oben nach unten durchgeht.
Naja, ist der klassische Behördeneffekt. Der klassische Behördeneffekt ist halt, der Direktivenweg geht von oben nach unten und der Meldeweg von unten nach oben. Ja. Also es ist immer das Gleiche. Und mich wundert ein bisschen die Gleichgültigkeit. Ich hätte mir auch mehr Motivation gewünscht, wirklich eine fehlerfreie Wahl abzuliefern. Aber vielleicht ist man auch ganz froh, wenn diese paar kleinen Fehler, es waren ja wirklich überschaubare, die man da mit Nachzählung und so weiter ausgeregelt hat, wenn diese Fehler sozusagen auch genannt wurden. Also fatal wäre wieder gewesen, die wegzuschweigen, dann wären sie irgendwo aufgetaucht. Also das wäre auch nicht gut. Aber kommen wir mal auf was anderes. Jetzt haben die Parteien ja ihre Ergebnisse vor der Nase, und jetzt muss konstituiert werden. Jetzt muss also quasi eine Regierung gebildet werden. Und ich finde eins spannend. Wir haben 2021 eine Bundestagswahl gehabt. Das ist noch gar nicht lange her. Da hat die SPD am Ende mit 6,8% vorn gelegen. Und hat nicht ganz zu Unrecht gesagt, wir haben einen klaren Regierungsauftrag.
Ja.
Als Armin Laschet seinerzeit sagte, er könne ja mal sondieren, ob es einen Weg gibt und mit den Parteien sprechen, hat Scholz ihn quasi ausgelacht. Da hat er gesagt, wenn er das tut, dann. Ne? Da gab es so eine Aussagen, die zwar durch die Presse kommen, ich habe jetzt keine O-Töne oder so, aber man hat da schon öffentlich ein bisschen verlacht. Jetzt war Laschet nicht mehr in der starken Position.
Da hat Laschet manchmal gelacht.
Genau. Und der Punkt war, dass man aber alleine diesen Ansatz, wo er sich hinstellt und sagt, man könnte ja mal sondieren, ob, das war lächerlich.
Ne?
Ja. Aber jetzt, wo drei Regierungsparteien, 10
Prozentpunkte dahinter liegen, ne?
Wo man 10 Prozentpunkte als Regierender dahinter liegt, wo alle drei ihre Direktmandate verloren haben, soweit ich weiß, wo man herbe Verluste eingefahren hat.
Ja, also nochmal dazu, Frau Giffey ist in ihrem Wahlbezirk nur Zweite geworden.
Genau.
Herr Lederer ist, glaube ich, auch Zweiter geworden. Und Frau Jarasch ist hinter CDU, SPD und AfD nur Vierte geworden in ihrem Wahlkreis.
Naja, am Ende, also ja, kann man so auseinanderrechnen. Der Punkt ist, am Ende haben diese tragenden Personen es nicht geschafft, ihre Wahlkreise zu holen.
Also das Heimspiel eigentlich zu gewinnen.
Genau, genau. Eigentlich ihre Position zu festigen. Mhm. Das ist nicht passiert. Und da, ob das jetzt wichtig ist, sei auch mal dahingestellt. Meine Frage ist darin, jetzt bei 10% Rückstand sehen die auch einen klaren Regierungsauftrag.
Mhm.
So. Wir machen weiter, aber ganz anders. Da frage ich mich zwar, wie das zu dem Koalitionsvertrag passt, den man gemacht hat.
Ja, eigentlich müssen sie jetzt ja nicht neu verhandeln, weil
der steht ja fest.
Die Reihenfolge ist die gleiche, nur ob jetzt da ein Prozentpunkt mehr oder weniger.
Naja, dieser sehr geringe Abstand, der wird die Grünen natürlich dazu auffordern, nachzuverhandeln und zu sagen, naja, also vielleicht sollten wir einen Senatorposten der SPD doch nochmal gegen einen der Grünen tauschen. Also die werden da schon in die Verhandlungen gehen. Was mich ein bisschen wundert, ist diese Werf, sich hinzustellen und zu sagen, naja, wir sondieren. Und im Prinzip, man hat ja, die CDU hat ja eingeladen, hat sich mit den Grünen unterhalten, hat sich mit der Linken, also man hat sich ja außer mit der Linken eigentlich mit der SPD und mit den Grünen unterhalten. Und seitdem ist die Print-Medienpresse ein bisschen voll. Vor 6 Tagen hieß es, kommt jetzt Schwarz-Grün. Dann hieß es, Schwarz-Rot ist die Variante, wo selbst Wegner gesagt hat, er sieht da große Schnittmengen. Ja, Fernsehinterviews, Sie sehen, da klang mir das gar nicht so.
Also naja, auf jeden Fall größere Schnittmengen als mit den Grünen.
Ja, das ist aber auf Landesebene anders anscheinend als auf der Bundesebene. Also wenn man die Grünen hier guckt und jetzt in der Bundesebene, dann sehe ich ehrlich gesagt in der Sicherheits- und Außenpolitik gar nicht mehr so eine riesen Differenzen.
Nee, also hallo, unter welchen Parteien wurden dann hier die meisten Militärausgaben und Panzer und Kriege sozusagen unterstützt? Also
ja, kannst du dich erinnern, als wir 93 seinerzeit bei der Bundeswehr waren, meines Wissens, war da auch gerade lustig, weil, und ich meine, wir sind...
Gott, 93.
Ja, es ist eine Weile her. Und der Punkt ist...
Da könnt ihr mal, wenn jemand nachrechnet, denken, dass wir fast 50 sind oder drüber.
Einer von uns ist fast... Also, naja, deswegen sind wir auch der Ü50-Podcast irgendwann. Ich glaube, wir sollten das auch mehr anbieten, weil wir sollten die Leute mal reinholen. Aber das Ding ist ja, wie beurteilst du das? Also ich meine, Wegner lädt die ein und man spricht da miteinander, jetzt sprechen die alten Partner miteinander. Wie beurteilst du diese Gespräche, wenn Wegner die Grünen einlädt und sich mit denen zum Gespräch setzt?
Also nach dem ganzen Vorgeplänkel, was in den Diskussionsrunden, wo sie dann ja so Kandidat gegen Kandidat da also auch angetreten sind. Wo Jarasch
die Koalition mit der CDU ja exemplarisch ausschloss.
Und Wegner auch, also hat er auch gesagt, also er bleibt dabei. Also kann ich mir eigentlich überhaupt nicht vorstellen, wie die auf einen Nenner kommen wollen. Also auf Berlin-Ebene. Auf Bundesebene würde ich das auch nochmal ein bisschen anders bewerten, dass die sich da durchaus annähern könnten. Letztendlich, also ich bin der Meinung, dass die CDU auf, also zu 99% nicht mit den Grünen in Berlin zusammenkommt. Dass es eine Möglichkeit besteht, mit der SPD zusammenzukommen. Und jetzt ist mein Gedankengang folgender. Die drei bisher regierenden Parteien sind ja auch alle eigentlich gewillt zu regieren. Also sind Politiker, die Politiker sind machtgeil sozusagen. Die wollen ja. Es ist ja nicht so, dass die dazu überredet werden müssen, dass die Grünen und die SPD zu den Linken auch kommen, macht doch noch ein bisschen mit hier, dass wir alle zusammen eine Regierung bilden können, sondern nee, die drei waren sich ja bisher schon einig und die würden sich auch ganz einfach wieder einig werden. Also so wie du sagst, der Koalitionsvertrag steht ja eigentlich. Da braucht man gar nicht viel weiter zu verhandeln. Also man kann so weitermachen und sein Ding durchziehen. Und die Sache ist die, also der Lederer von den Linken, der hat ja nur die eine Möglichkeit, um sozusagen ein bisschen mitzuspielen
bei den Großen. Man muss sehen, in diesem Dreierbündnis gibt es eine Partei, bei denen es ums Überleben geht und das ist halt die Linke. Ja. Egal, bei jeder anderen Konstellation fallen sie hinten runter und machen wieder Koalitionsarbeit und die Linke wird jetzt, wenn sie schlau sind oder wenn ihr Überlebenswille da reingreift, die werden natürlich da sitzen und sagen, ja, unser altes Bündnis, wir werden da angleichen und wir werden, das ist natürlich Überlebenswille. Ja. Und da muss natürlich auch da müssen die Grünen und die SPD auch mal drauf gucken, mit welcher Motivation passieren Sachen. Ja. Und das werden sie nicht tun, weil am Ende, die BZ schrieb letztens darüber, die Postenkleber. Also wir haben jetzt nicht nur Klimakleber, wir haben jetzt Postenkleber. Ja. Ich finde, rein inhaltlich hat das auch was davon. Ja. Weil genauso passiert es ja. Es hat auch diesen Anschein und ich weiß auch nicht, ob Herr Wegner gut beraten wäre, jetzt mit Zwang in irgendeine Koalition reinzugehen. Mhm. Wohlmöglich, also ich verstehe auch gar nicht, was mich ein bisschen wundert, ist, dass die Medien, gerade die TV-Medien gesagt haben, naja, wenn Herr Wegner mit den Grünen verhandelt, dann muss er etwas anbieten. Ich sehe es gar nicht so. Nö.
Also deswegen, ich bin halt nämlich der Meinung, also es ist ja jetzt so, dass definitiv die SPD vor den Grünen liegt, auch wenn es nur ein paar Stimmchen sind. Also da glaube ich mal jetzt nicht, dass Frau Jarasch sagt, ich will aber trotzdem die regierende Bürgermeisterin werden. Das kommt lächerlich dann rüber.
Das hat mir den Anschein, sie wäre es schon gerne. Sie hat bloß ein Problem, dass ihr Mann gerade im Untersuchungsausschuss wegen seiner RBB-Geschichte sitzt und sie eine Nebenbaustelle gerade hat. Ich glaube, sie könnte lauter agieren, wenn das nicht ein Nebenschauplatz
wäre. Ja, aber da sie definitiv weniger Stimmen insgesamt hat, wird sie sich da jetzt auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich möchte unter Rot-Rot-Grün sozusagen. Also
das würde die Wahl ja noch mehr ad absurdum
genau
führen, also als sie jetzt schon dasteht.
Das wird nicht passieren. Demzufolge ist es also klar, dass wenn die 30 einigen, dass Frau Giffey das wird. Was ja auch bleibt, genau. Und was wir letztens besprochen haben, also wenn die Angaben stimmen, die ich im Internet gelesen habe, es ist ja auch durchaus eine Kostenfrage für sie. Was sie bekommt als also die Bezüge richten sich nach den, was hatte ich gesagt, B11. Nach B11 und davon der 1,2-prozentige Satz sozusagen. Und das müssten bei ihr so rund 206.000 Euro sein im Jahr. Was wir dann auch nebenbei gelesen haben im Internet, dass es von 2014 noch so um die 165.000 gewesen sein sollen. Also innerhalb der, also diese Zahlen bezogen sich auf 2021, ne? Diese 206.000. Ja, ja. Kann jetzt auch wieder schon mal ein bisschen höher sein. Und demzufolge sind es also auch mal eine Gehaltserhöhung von 2015 auf 2021 von 25%.
Das ist interessant, ne? Ja. Und wenn die dann, also wie sich Menschen, die sich gegenseitig die Gehälter so erhöhen, dann immer wieder die den Mut haben, sich hinzustellen und vom kleinen Mann zu sprechen.
Ja, und was ist denn, wenn sie jetzt sagt, nee, also sie geht nicht diese Koalition im Dreierbündnis ein und würde sich der CDU anschließen, dann wäre ja ganz klar, dann wäre Herr Wegner der regierende Bürgermeister. Also
aber was wäre sie?
Dann wäre sie nur, ja, wahrscheinlich Bürgermeisterin, ne?
Das ja, ist aber ja, was die wäre sie?
Und,
in welchem Ressort? Was wäre sie?
Ja, gute Kita-Gesetz, irgendwas so, trulala. Keine Ahnung.
Aber das wäre doch karrieremäßig ein Rückfall, verstehst du? Aber aus der Bundespolitik in die Landespolitik und jetzt nochmal zurückfallen, das ist für die Vita keine Geschichte, die man haben will in dem
Bereich. Aber wenn man noch nicht mal ein Direktmandat gewinnt, ja?
Also, ja
und sagen wir mal so, das sind also erstmal fallen für Sie gute 200.000 Euro weg. Also das ist, muss man ja auch mal kalkulieren.
Also sie wird jetzt nicht ganz gehaltfrei da weiterarbeiten,
nein,
aber die weiß, was du meinst.
Wenn sie irgendwie einen Ministerposten, aber das ist schon mal ein Unterschied. Meiner Meinung nach wäre es für die SPD am schlauesten, nicht dieses Dreierbündnis einzugehen. Müsste man natürlich ein bisschen auf Posten verzichten. Und dann aber sozusagen als eine Koalition eingehen mit der CDU. Und dann können sie sich die Restlaufzeit schön hinter der CDU eigentlich verstecken. Und dann, wenn es zur nächsten Wahl kommt, die ja dann schon wieder in 2,5 Jahren sein müsste, dann sagen, ja, nee, das war ja nicht auf unserem Mist gewachsen, sondern da könnten sie sich eigentlich meiner Meinung nach besser erholen, als wenn sie jetzt weiterhin so machtgeil sind, an der Spitze bleiben und den Wählern zeigen, ja, ist eigentlich egal, was ihr wählt, wir drei machen sowieso zusammen.
Und das wird Wegner aber auch wissen und das ist der genau. Punkt. Ich sage mal so, die Erfahrung der GroKos im Bundesgebiet sollten eins gezeigt haben. Die SPD schafft es dabei immer, nachher als Opposition dazustehen. Also ich meine, wie gesagt, man hat ja das Gefühl gehabt, als Merkel abtrat und jetzt die SPD sozusagen den Wahlsieg holte, weil die CDU auch versäumt hat, einen Nachfolger überhaupt einzuarbeiten. Das ist so ein Grundproblem in der deutschen Politik, dass da gar nicht die Nummer 2 dasteht.
Ja, der Karl Theodor, der konnte ja dann irgendwann nicht mehr, durfte nicht mehr.
Ja, aber.
Den wollten sie eigentlich ranziehen?
Ja, aber das weißt du, was ich meine, ne? Ja. Dadurch war da eine Führungslosigkeit und dadurch stand natürlich die SPD fast schon fest. Aber sich im Grunde in dem Wahlkampf fast zu gerieren, als wäre man Opposition gewesen, haben wir hier auch im Podcast ewig besprochen, das kriegen die immer ganz gut hin und genau diese Tür würde ich ihnen eventuell nicht öffnen. Und das Ding ist ja, In der Koalitionsverhandlung, also ich meine, ich weiß nicht, ob es sowas gibt. Es gibt ja vielleicht Bereiche, wo man nicht immer unter Pressebeobachtung steht. Aber wenn Herr Wegner schlau ist, dann kann er doch sowohl zu der Frau Jarasch wie zu Frau Giffey sagen, hör mal zu, ihr regiert doch nur dann, wenn ich es zulasse. Und selbst wenn ihr es jetzt mit Gewalt durchkriegt, euer Dreierbündnis zu verlängern, dann ist meine Chance auf 30 plus X bei der nächsten Wahl auch viel besser.
Ja, zumal man ja auch gesehen hat, dass die drei Parteien sich ja auch gerade jetzt zum Ende überhaupt nicht immer einig waren. Und Frau Giffey hat kritisiert, dass Frau Jarasch verkehrspolitisch so einige Alleingänge gemacht hat, die nicht mit dem Senat abgestimmt
Friedrichstraße,
waren.
Die Friedrichstraßendiskussion alleine.
Genau.
Da hat man gesehen, die sind sich nicht mal in so einem Bereich einig. Also es gibt nicht mal eine einheitliche Linie.
Oder Rückhalt dann wenigstens sozusagen, dass sie in der Öffentlichkeit dann so auftreten, dass sie sagen, okay, also persönlich sagen sie sich, ey, das war scheiße, was du da gemacht hast, aber wenn ich gefragt werde, ja, okay, wir wussten darüber Bescheid und dass man da irgendwie so die Wogen versucht zu glätten, das haben sie ja gar nicht mal versucht.
Also die Nachaussagen, nachdem als Frau Giffey die Grünen kritisierte wegen der Geschichte um die Friedrichstraße und so weiter. Das war Votefishing, das war Stimmengefische, nicht mehr und nicht weniger. Da wollte man sich die letzten Vorteile rausarbeiten und ob das dem Verhältnis der beiden Parteien gut getan hat, darüber könnten wir uns auch streiten. Der Punkt ist ja, Berlin sitzt jetzt da ganz schön in der Klemme. Und ich glaube, es wird etwas Ähnliches zustande kommen, wenn wenn Herr Wegner schlau ist, wird er ein bisschen verhindern, dass er der regierende Bürgermeister wird, weil egal mit wem er da sitzen wird, derjenige wird ihm in den Rücken fallen, um dieses alte Bündnis wiederherzustellen. Die werden sich dann nach 2,5 Jahren hinschauen und sagen, seht mal, die sind jetzt an der Macht gewesen, die haben doch gar nichts gebracht.
Ja, und derjenige, der sozusagen...
Obwohl Frau Giffey vorher gesagt hat, ich habe das erst 1,5 Jahre gemacht, die konnte ja noch gar nichts ändern. Das wird scheißegal sein dann,
ja, weißt und, du? Nee, oder ihr Lieblingsspruch ist ja, es ist ja vor meiner Amtszeit passiert. Genau,
hat Herr Müller gemacht.
Genau.
Also
Herr Müller, warte mal, hilf mir noch, in welcher Partei war der nochmal?
Genau, das ist ja was ja, das hat ja Anne Will oder Maischberger, ich weiß nicht, eine von beiden, in dem Video ja gesagt, wo sie da saß und sagte, aber das war schon ihre Partei, oder? Und das eben so sich hinzustellen und zu sagen, das habe ich ja nicht beschlossen. Sie tut ja gerade so, als wäre sie vor ihrer regierenden Bürgermeisterzeit komplett unpolitisch am Leben gewesen. Sie hat doch alles schon gemacht. Sie war doch da in der Politik. Sie hat doch in der SPD schon immer führende Ämter bekleidet. Also seit Ewigkeiten. Und das ist schon, diese Haltung zu haben, das habe ich ja nicht gemacht. Also, weißt du, die wenigsten Dienstvorschriften, die ich befolgen muss, die habe ich auch nicht unterschrieben.
Ja,
ich muss sie halt machen.
Ja.
Weißt du?
Also, ja, und wenn es da halt Koalitionsverträge vorher gab und die etwas beschlossen haben, was halt was Langfristiges ist, dann muss ich das halt auch mit übernehmen. Das ist so wie eine Erbschaft. Ich erbe nicht nur Haus und Grundstück, sondern halt auch ja, die Renovierungs-, Sanierungskosten oder wenn noch ein Kredit drauf liegt, ne?
Schulden und Verbindlichkeiten. Schulden,
ja, meine ich, ja.
Erbt man genauso. Also man erbt immer mit und das ist mir schon lange zu viel, dass so eine Grund, auch in der Bundespolitik leider immer wieder so ein Reflex zu sagen, das waren ja nicht wir, das waren die anderen. Egal, wer das sagt, ob das die CDU sagt, ob CSU, ob das ist mir wirklich egal. Aber der Punkt ist, wenn ich nicht bereit bin, dieses Erbe anzutreten,
dann soll ich es verlassen.
Dann muss ich die Klappe halten und nicht kandidieren. Aber genau. Zu kandidieren, sich hinzustellen, das Amt einzuheimsen und dann sich hinzustellen und sagen, also da konnten wir wirklich nichts machen, das haben die anderen beschlossen. Das ist mir zu billig. Ne?
Ja.
Also natürlich kann man nicht jedes Jahr ein Gesetz ändern. Also das, was die US-Amerikaner machen, dass bei jedem Präsidenten erstmal das, was der vorher gemacht hat, alles umgekippt wird und wieder, das kann auch nicht gesund sein für eine Wirtschaft. Oder also da muss man aber auch als Partei offen umgehen und hingehen und sagen, die SPD hat in ihrer Vorkampagne das und das beschlossen. Das werden wir weiterführen müssen. Wir werden nicht alles zersetzen, nur um es zersetzen willens. Es macht keinen Sinn. Wir müssen im Gegenteil Angleichung durchführen, damit eine gewisse Stabilität in der Fortführung passiert. Kurze Sache noch, weil Berlin ja nachdem irgendwie ein bisschen, also wir haben so eine Leere in Berlin und Berlin ist seit Silvester auch ein bisschen außer Rand und Band, habe ich da Gefühl. Ich habe letztens eine lustige Aufnahme
Stimmung,
genau. Berlin ist ja auch arm, aber sexy immer noch. Und ich habe letztens ein lustiges Video gesehen, wo jemand, also die letzte
Generation... Kommen Katzen drin vor?
Leider nicht.
Oh, schön wäre es gewesen. Dann ist es nicht schön.
Genau. Und die letzte Generation hatte einen Transporter, ist, glaube sogar vor dem Kanzleramt vorgefahren, hat da Sperren aufgebaut.
Sah auch sehr professionell aus.
Sah auch erstmal optisch ganz gut aus. Dann haben die da Sperren aufgebaut und haben sozusagen einen Presslufthammer ausgepackt und wollten gerade die Straße aufmeißeln. Dann kam irgendwie die Polizei dazu und dann hat er gesagt, ja, hier aufhören. Und dann war so eine Art Tom und Jerry Szene. Also der Polizist, ein einzelner Mensch, rannte immer wieder und hielt irgendwen fest. Und dann ist ein anderer von denen da wieder an diesen Presslufthammer gegangen. Dann hat er den wieder festgehalten. Also es ergab sich so ein etwas merkwürdiges Bild und ich habe mich über eins gewundert, aber da sieht man vielleicht auch schon fehlenden Rückhalt in der Justiz, dass der nicht einfach gesagt hat, hören Sie zu, ich weise Sie jetzt an, dass Sie diesen Presslufthammer hinlegen. Und wenn Sie dem nicht Folge leisten, mache ich Sie ja fest. Und das dürfte er. Hätte einfach die Handfessel rausgeholt, hätte denjenigen festgemacht, von mir aus die auch aneinander, darf er sogar auch. So, und dann fässt keiner mehr dieses Ding an. Also wie arm, wie wenig Rückhalt diese Polizei spürt.
Ja, ja.
Und dass die Regierenden oder viele auch in der Polizeiführung mittlerweile als, wie soll man das sagen, als vorsichtiges Handeln, als deeskalierendes Handeln verkaufen.
Politik der ausgestreckten Hand.
Ja, man macht sich klein. Ne?
Und ja, was die ausgestreckte Hand gibt es auch von den Aktivisten. Allerdings ist es meistens zur Faust geballt und nur der Mittelfinger ist oben.
Genau. Und da ist halt sehr, ich finde, es gibt ja einen guten Umgang mit der Geschichte Klimakleber oder letzte Generation. Ich finde, einen sehr guten Weg hat zum Beispiel, ich muss mal sehen, ob ich es finde, hoffe mal, ich habe es hier jetzt drin und kann das mal einspielen. Und zwar.
Ich überbrück mal kurz. Ich fand auch noch die Aktion klasse von den Aktivisten. Da,
ja?
Dass mal eben einen Baum fällen, oder?
Da kommen wir auch noch zu. Okay. Das ist auch mir auch witzig aufgefallen, dass die vor dem Kanzleramt plötzlich anfingen, einen Baum abzusägen. Ja. Einen neu gepflanzten Baum.
Ja.
Ja. Also etwas, was CO2 aus der Luft holt, einfach mal wegzusägen, das hat auch schon viel Schönes. Da bin ich auch ein bisschen schockiert. Ich habe es gerade mal gefunden, ich muss mal sehen, wegen der Lautstärke.
Die Mitglieder der letzten Generation gestern nicht so viel Glück. Da klebten 4 Aktivisten 7 Stunden auf dieser Schilderbrücke fest. So lange wollten die eigentlich gar nicht da protestieren, aber die Polizei hat durch die Aktion kein Verkehrshindernis gesehen und schritt einfach nicht ein.
Also das ist die Taktik der Polizei, nämlich kleben und kleben lassen, dort wo es auch möglich ist.
Auf stark. Das ist in Österreich passiert, in Wien. Die haben sich auf so einer Brücke festgeklebt und die sind einfach mal das, was ich mir schon immer gewünscht habe, einfach nicht eingeschritten. Die haben gesagt, hier ist kein verkehrsgefährdendes Moment, wir müssen nicht einschreiten. Protest ist eine Sache, die es bei uns erlaubt, sollen sie doch. Und das Witzige ist, dass die letzte Generation bei Twitter dann schrieb, man hätte sie da im Stich gelassen. Die haben sich doch dahin geklebt. Warum denn im Stich gelassen? Ja. Und das Ähnliche ist auf der Berlinale auch passiert.
Ja, da waren sie zu spät irgendwie, ne?
Naja,
sie waren schon alle durch und dann klebten sie da.
Ja, und alle und keiner nahm so Notiz, wie sie es gedacht haben. Also da sind alle um sie herumgelaufen und keiner nahm so Notiz. Und das war schon sehr lustig zu beobachten. Ich fand das schon sehr hübsch. Da hatte ich schon ein bisschen Spaß dran. Ja, der Baum, der abgesägte Baum. Das ist so ein Bild für mich, zu sagen, ich säge jetzt diesen Baum weg.
Und so wie die Weihnachtsbaumspitze damals, ne?
Genau, und anhand dieses Baumes, dieses neu gepflanzten Baumes, zeige ich, wie der Regenwald verschwindet.
Klimaprotest.
Ist doch albern, oder?
Hatten Sie das direkt mit dem Regenwald?
Nein, aber, nee, aber das so...
Wollte ich nur sagen, das haben Sie doch gar nicht mal...
Nein, aber Sie haben gesagt, anhand dessen wird die Zerstörung der Wälder und so weiter dargestellt. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten, ob das der Sinn sein sollte.
Ne? Also bringen sie doch auch Opfer sozusagen, ja? Also sie opfern dann trotzdem einen Baum.
Es ist wie immer, sie fordern bei anderen und sie opfern andere Dinge, nicht ihre eigenen.
Achso, vielleicht war das auch nur privat. Also das war gar nicht als Aktivist, sondern als Privatmensch. So,
da hätte man fragen können.
Ob sie gerade aus dem Bali-Urlaub gekommen sind und noch ein paar Tage Resturlaub hatten und das...
Der Kollege Beisenherz würde uns jetzt so den Kakao ziehen und sagen, ja, das ist dann immer das typische Argument. Aber am Ende ist ja eins, wenn ich fordere, dann muss ich mich selber auch ein bisschen daran halten.
Ja.
Weil wie weit geht das? Überfällt der nächste Polizist eine Bank und sagt, habe ich als Privatmensch gemacht. Aber, also ich meine, er würde ja trotzdem bestraft werden, aber es ist halt...
Ja, aber dann könnte er ja auch sagen, ja, aber warum werde ich entlassen?
Genau.
Ja, das habe ich als Privatmensch gemacht.
Da kann man jetzt wirklich nicht einrechnen. Und da ist so ein bisschen, ja, weißt du, das ist so widersinnig und wir sitzen mit unseren, ich jetzt mit meinen lustigen 50 Jahren da und ich höre mich langsam so an und ich höre mich selber reden und denke, ich höre meinen Vater oder meine Oma reden. Verstehst du? Wie möchte das?
Warte nicht mal noch ein paar Jahrzehnte, dann hörst du dich selber nicht mehr reden.
Ist das nicht schlimm? Jetzt mal ernsthaft, dass wir jetzt so da sitzen mit so einer leicht nachgebildeten Konservatismus, der normal ist, man wird älter, man wird ein bisschen konservativer aber ich komme mir so vor, also wie gesagt, als höre ich meine Eltern reden und das ist so ganz schlimm, dass ich jetzt da sitze und sage, ja, die sollen doch erstmal arbeiten gehen und im Grunde habe ich nicht mal Unrecht damit. Ja, also
dann kommt ja auch wieder eventuell die Debatte, jetzt zum Beispiel freiwilliges soziales Jahr oder Bundeswehrdienst, ne?
Ganz schlimm. Wir haben ganz kurz noch als letztes Thema. Sehr interessant. Es gibt den Podcast Gemischtes Hack, der ist mit Felix Lobrecht und Tommy Schmidt. Und in der letzten Folge, Felix Lobrecht ist hier unweit, wo wir jetzt gerade aufnehmen, aufgewachsen und ist hier in den Campus Disney, also hieß früher Efeuweg, und dann heißt jetzt Campus Efeuweg, hieß früher Walt Disney Schule. Da ist er zur Schule gegangen, also unter anderem ein paar Mal aus diversen Schulen rausgeflogen und meinte, jetzt müsste ich glatt mal nachsehen, und meinte, er wundert sich über diese Diskussion von Silvester, weil Silvester wäre in Neukölln schon immer so gewesen. Und da habe ich so bei mir gedacht, nee, Felix, da irrst du dich. Also, da irrst du dich ein bisschen, weil da gibt es Einsatzberichte drüber.
Ja.
Also, kann natürlich sein, dass an irgendeiner Ecke was stattgefunden hat, was die Polizei nicht verfolgt hat. Das kann sein, natürlich.
Klar, wo kein Zeuge ist und kein...
Und ich
ja, dann kann man auch nichts anklagen da.
Und ich zitiere mal einen Polizisten, den ich persönlich kenne, der gesagt hat, wenn man Polizei abbaut, dann senkt man auch die Kriminalitätsstatistik automatisch. Weniger Polizei, weniger Feststellungen, weniger Straftaten, Absenkung. Weniger
Aufklärung.
Ja. Genau, senkt man alles ab. Also ein Schelm, der Böses dabei denkt. Auf jeden Fall, Kollege Lobrecht ist 88
das geboren. Das gilt natürlich auch nur bis zu einem bestimmten Punkt sozusagen. Wenn man, natürlich gibt es da irgendwo eine Schwelle, wo du sagst, wo wie viel Polizei notwendig ist und wie viel nicht. Ne? Wenn du also so einen totalitären Überwachungsstaat hast.
Ja, das ist ja auch ein schwerer Vergleich. Aber zu sagen, Silvester war in Neukölln schon immer so. Also ich kann mich wirklich nicht an Berichte erinnern, dass Feuerlöscher auf fahrende Krankenwagen geworfen wurden. Also natürlich gab es in den letzten Jahren schon an gewissen Stellen in Neukölln Ausschreitungen, die auch schon sehr kriegerisch waren.
Deswegen gab es ja auch bestimmte Punkte, wo nicht geböllert werden durfte. Ne?
Genau. Und es gab auch immer schon wieder Videos bei YouTube, die schon sehr, sehr, wie soll man sagen, sehr bedenklich waren. Und so, also das gab es. Ich gebe Ihnen also im Teilbereich schon recht.
Ja.
Aber zu sagen, es war immer so, nein. Ich kann mich nicht erinnern, dass jedes Silvester ein Reisebus unter einer Brücke abgebrannt ist. Tut mir leid, da fehlt es mir ein bisschen an Erinnerung. Vielleicht ist das in seinem Silvester, gehört das vielleicht dazu, dass jedes Mal ein Bus abgefackelt wird. Mhm. Weiß ich nicht genau. Und selbst eine Heideck-Siedlung.
Und vor allen Dingen unter einer Wohnbrücke. Ne? Also diese Brücke ist, da sind Wohnungen drüber, wer es nicht gesehen hat. Also die, ich weiß nicht, können die Bewohner da schon inzwischen wieder einziehen?
Die sind da nie ausgezogen, aber stinkt wie Sau da drin jetzt. Also die haben ständig einen Brandgeruch. Wer jemals in seinem Haus mal einen Brand hatte, der weiß, wie ewig man das noch riecht. Ja, also es ist wirklich so. Und wenn man in der Ecke mal ist, bin Neuköllner, also ich fahre da schon mal vorbei, dann kann man, selbst wenn man mit dem Auto dran vorbeifährt, man riecht diesen Brandgeruch noch. Mhm. Also es ist nicht weg. Ne? Ja. Also da muss man sagen, ein bisschen schade, dass er quasi das ein bisschen relativiert. Aber
also, ich kann mir so einen brennenden Bus schon gar nicht vorstellen. Ich habe einmal miterlebt, wie ein Auto gebrannt hat. Hm. Und also was da für Flammen. Und obwohl wir es war auf einer Autobahn, wir wurden gerade dann noch vom Polizeiwagen überholt und wir waren die Ersten sozusagen, die angehalten wurden, damit wir da nicht am brennenden Auto vorbeifahren. Und wir standen dann so in gut 50 Meter Entfernung. Und selbst da habe ich die Hitzeentwicklung noch gespürt, sozusagen.
Naja, du kannst davon ausgehen, dass das auch in Wohnungen ganz schwierig, wenn du Kunstfasern verarbeitet hast, was in den meisten Autos sind ja Schaumstoffe drin und alleine durch die Sitze und alles.
Plastik halt.
Plastik. Ne? Wenn das anfängt zu brennen, gerade diese Sitzmöglichkeiten, dann entstehen da manchmal Kerntemperaturen von 800 Grad und mehr. Ja. Da fängt alles an zu brennen. Bei 800 Grad entzündet sich alles, was da ist. Also selbst der lackierte Schallknauf ist dann, der Lack schmilzt und es brennt. Da brennt alles.
Also es war da auch so, als wir dann da standen, die Feuerwehr war halt noch nicht da, dann die Polizei war da, hat nur abgesperrt und selbst als die Feuerwehr dann kam, die haben auch nur daneben gestanden und haben gewartet, bis das Auto abgebrannt war, kontrolliert. Haben nur drauf geguckt, dass nichts anderes anbrennt, aber da war weit und breit nichts, was noch hätte brennen können. Ja, und irgendwann haben wir einen mordsmäßigen Schreck bekommen, da knallte es.
Sind meistens die Reifen, um mal das vorwegzunehmen.
Waren die Reifen, genau. Also waren vier, als wenn vier Schüsse hat das. Und wir waren ja, wie gesagt, in erster Reihe. Wir sind ganz schön zusammengezuckt.
Ja, ist auch so. Also ein schöner Anblick ist das nicht. Aber damit sind wir eigentlich auch am Ende der Sendung.
Ja.
Wir sind jetzt auch ausgebrannt und werden jetzt die Sache beenden.
In Berlin brennt die Luft.
In Berlin brennt die Luft, wir bleiben dran. Ich weiß noch nicht, ob wir so viel jetzt, wann mit damit einem Ergebnis zu rechnen ist. Wir werden da vielleicht in den nächsten Sendungen nochmal Bezug drauf nehmen. Ich kann ja schon mal einen kleinen Ausblick geben, was ich so für Ideen habe, und die werden wir vielleicht auch in den nächsten Sendungen verarbeiten. Ich hätte gerne was gemacht über Kommunikationsverhalten im Netz, da habe ich ein bisschen was zusammengetragen, gerade so Twitter und Co., da hat sich jetzt durch die Wahlen in letzter Zeit viel gezeigt, wie kommuniziert wird, und das ist sehr interessant und das ist auch sehr, sehr, sehr gut zu beobachten, und mir sind da so ein paar Muster aufgefallen und die würde ich gerne mal mit dir besprechen. Ja. Das werden wir in einer der nächsten Sendungen auf jeden Fall machen, und wir werden da auch noch mal ein bisschen nachergänzen, wenn die Parteien sich zu einem Ergebnis durchgerungen haben.
Schauen wir mal, wann es soweit sein wird.
Genau. Bei Instagram sind wir zu erreichen unter Medienlos, der Podcast. Da könnt ihr gerne Anregungen, Fragen, Bewertungen, folgt uns, teilt uns, bewertet uns. Je nachdem, wie ihr das machen wollt, bei Podigy könnt ihr es machen. Aber man kann uns überall hören, wo es Podcasts gibt. Marc, ich danke dir für diese schöne Sendung.
Ich danke dir auch.
Es war mir ein Fest, und machen wir es heute kurz. Wir sind raus.
Tschüss.